Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 10. Dezember. Heute vor genau 70 Jahren wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der UNO verabschiedet. Eine Erklärung, die auch in der heutigen Zeit topaktuell und fortschrittlich scheint. In der kommenden halben Stunde blicken wir zurück auf die Entstehung der Menschenrechte und berichten über zwei aktuelle Fälle, in denen sich Aktivistinnen und Organisationen auf diese Menschenrechte berufen.
Als ich hingefahren bin, wusste ich gar nicht, ob ich ihn je noch treffen werde am Bahnhof Domodossola. Als ich ihn dann sah, sah ich keine Alternative für ihn. Und dann haben wir entschieden, ihn zurückzunehmen in die Schweiz.
Menschenrechte seien wichtiger als das Ausländergesetz. So argumentierte die Basler Flüchtlingshelferin Anni Lanz am vergangenen Donnerstag vor Gericht. Dann?
Es war uns nicht mehr möglich, in Häfen einzulaufen. Es wurde eine Schmutzkampagne gegen uns gefahren. Wir wurden verschiedensten Vergehen beschuldigt. So weit, dass wir heute nicht mehr sehen, wie wir effektiv Menschenleben retten können mit der Aquarius.
Seit 2 Monaten darf das Seenotrettungsschiff Aquarius nicht mehr in See stechen, um Flüchtende zu retten. Nun haben die Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee beschlossen, die Such- und Rettungseinsätze mit der Aquarius zu beenden. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Nachrichten des Tages heute von Salim Staubli und als erstes mit einer lauten Meldung über den Klimaalarm.
Mit Trommeln, Pfannendeckeln und allem, was sonst so Lärm macht, haben am Samstag in Bern gleich mehrere hundert Personen Klimaalarm geschlagen. Sie demonstrierten damit gegen eine mögliche Abschwächung des CO2-Gesetzes durch das Schweizer Parlament. Am vergangenen Dienstag befand der Nationalrat über das neue CO2-Gesetz und darüber, wie die CO2-Emissionen bis 2030 massiv reduziert werden sollen. Anders als der Bundesrat will der Nationalrat aber ermöglichen, dass die Reduktion weitestgehend im Ausland erfolgen kann und nicht im Inland. Entsprechend empört zeigten sich daraufhin verschiedene Umweltverbände und linke Parteien. Aufgerufen zur Demonstration vom vergangenen Samstag hat letztendlich die Organisation Klimaallianz Schweiz. Ebenfalls in Bern demonstrierten am vergangenen Samstag mehrere hundert Migranten und solidarisierende Personen gegen Ausschaffungen. Sie forderten, dass Menschen freiwillig darüber entscheiden können, ob sie in ein Land zurückkehren oder nicht. Die Kundgebungsteilnehmenden kritisierten darüber hinaus die traumatisierende Wirkung von Ausschaffungen und die entwürdigende Wirkung der Administrativhaft, hieß es im Kundgebungsaufruf. Aufgerufen zur Demonstration hatte die Organisation Migrant Solidarity Network. Ins Ausland und damit vom Brexit zum Exit. Laut dem Europäischen Gerichtshof darf Großbritannien den für kommendes Jahr angekündigten Brexit einseitig zurücknehmen und stoppen. Außerdem könne dies ohne die entsprechende Zustimmung der übrigen EU-Mitgliedstaaten geschehen. Dass dieses Urteil genau jetzt gefallen ist, erstaunt nur bedingt. Morgen stimmt das britische Parlament nämlich über das Austrittsabkommen ab, welches Regierungschefin Theresa May mit der Europäischen Union ausgehandelt hat. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs könnte für einige britische Abgeordnete morgen Dienstag ein gutes Argument sein, um gegen das Abkommen zu stimmen. Bereits am Wochenende hatte Theresa May im Parlament erfolglos für den rund 600 Seiten langen Austrittsvertrag geworben. Aus Protest gegen die willkürliche und unrechtmäßige Politik der türkischen Justiz werden derzeit europaweit Hungerstreiks von Kurdinnen und Kurden durchgeführt. Dies aus Solidarität mit der kurdischen Politikerin Leyla Güven, die seit Anfang Jahr in einem türkischen Gefängnis inhaftiert ist und sich seit einigen Wochen im Hungerstreik befindet. Mit ihrem Hungerstreik protestiert sie auch gegen die Isolation des bekannten PKK-Gründers Abdullah Öcalan, welcher derzeit auf der Gefängnisinsel Imrali inhaftiert ist. Laut einer Medienmitteilung sind ab heute Montag auch in Bern entsprechende Hungerstreiks angekündigt, an denen sich rund 30 Personen beteiligen werden. Insgesamt sollen diese rund 2 bis 3 Wochen anhalten. Vor wenigen Minuten haben in Marrakesch 164 Länder den UNO-Migrationspakt unterzeichnet. Das ausgehandelte Dokument will politische Leitplanken vorgeben, mit welchen der weltweiten Migration begegnet werden soll. Das Papier ist rechtlich nicht bindend. Die Schweiz bleibt dem Migrationsgipfel in Marrakesch fern. Der Bundesrat entschied, dass erst das Parlament darüber verhandeln soll. Auch Länder wie Ungarn, Polen, Österreich und Australien wollen den Pakt nicht unterzeichnen. Und damit noch zum Wetter. Morgen Dienstag ist es zunächst noch stark bewölkt und es schneit auch bis in tiefere Lagen. Im Verlauf des Tages wird es jedoch immer freundlicher und es zeigt sich vielerorts die Sonne. Am Mittwoch erwarten uns dann Hochnebel und eisig kalte Temperaturen. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen -5 und 0 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Heute vor 70 Jahren verabschiedeten die Vereinten Nationen UNO die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie schufen damit ein Regelwerk, das bis heute zahlreiche Verfassungen geprägt hat. So auch die neue Schweizerische Bundesverfassung von 1999. Und diese Erklärung bildete die Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention. Michael Spahr, du hast dich ja im Rahmen der Abstimmung über die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative intensiv mit dieser Erklärung auseinandergesetzt. Wie groß ist die Bedeutung dieser Erklärung eigentlich heute noch?
Ich würde sagen, sehr groß, denn die Erklärung ist auch nach 70 Jahren immer noch äußerst modern. Und es gibt zahlreiche Elemente in den 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die nach wie vor heftig umkämpft sind. Nehmen wir zum Beispiel Artikel 23 zum Recht auf Arbeit. Dort steht wörtlich, jeder oder jede ohne Unterschied hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Mit anderen Worten, die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau in der Schweiz widerspricht heute noch dieser modernen Vorstellung vor 70 Jahren. Und solche Beispiele gibt es viele. Es gibt das Recht auf Asyl bei politischer Verfolgung. Es gibt das Recht auf demokratische Mitbestimmung. Ja, es gibt sogar ein Recht auf Ferien, also auf angemessene Erholung für Arbeitstätige.
Bis heute sind diese allgemeinen Menschenrechte vielerorts noch nicht angekommen. Wäre es überhaupt möglich, dass damals eine so fortschrittliche Erklärung von der UNO verabschiedet wurde?
Der Hauptgrund war der höchst unmenschliche Krieg, der Zweite Weltkrieg, der 3 Jahre zuvor zu Ende ging. Und natürlich war damals auch das Entsetzen groß über den Holocaust und die Handlungen der Nazis in Deutschland und anderen faschistischen Ländern. Es war jetzt den meisten Ländern klar, so etwas darf nie mehr passieren. Es muss rechtliche Grundsätze geben, die alle, wirklich alle Menschen vor einer Willkürherrschaft schützt. Das Konzept von Menschenrechten war zwar schon lange da, es entstand schon im 18. Jahrhundert, doch jetzt war der Moment gekommen, es global festzuhalten. Das geschah in der UNO ohne Gegenstimme. Allerdings, auch 1948 gab es Länder, die nicht richtig mitmachen wollten. Die stalinistische Sowjetunion und ihre Verbündeten enthielten sich der Stimme bei der Abstimmung in der UNO. Stalin hatte im damaligen Russland ja ebenfalls ein äußerst totalitäres Willkürregime errichtet. Leider blieb die Erklärung dann auch jahrelang oder eigentlich jahrzehntelang vor allem ein wichtiges Papier. Und weniger etwas, an das sich die Länder im damals beginnenden Kalten Krieg verbindlich hielten.
Heute ist die Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sicherlich größer. Viele Länder haben ihre Verfassungen an die Erklärung angepasst. Grundrechte wurden in modernen Verfassungen festgehalten. Gleichzeitig aber kommen die Menschenrechte immer wieder unter Beschuss. Rechtspopulistische und rechtsextreme Bewegungen bekämpfen sie, zuletzt hier in der Schweiz. Vor 2 Wochen stimmten wir darüber ab, ob sich die Schweiz noch an international vereinbarte Menschenrechte halten muss.
Und eine deutliche Mehrheit der Schweizer und Schweizerinnen sagten Nein. sagte Nein zu diesem Anti-Menschenrechtsvorhaben, das getarnt wurde als Selbstbestimmungsinitiative. Aber leider ja, es stimmt, die Schweizer Rechten stehen nicht alleine da. Überall auf der Welt gibt es Regimes und rechte, rechtsextreme Bewegungen, die den Menschenrechtsschutz gerne aushebeln würden. Übrigens begann diese Anti-UNO-Menschenrechte-Bewegung schon in den 90er Jahren, also ausgerechnet in der Zeit der Demokratisierung des ehemaligen Ostblocks. Der malaysische Präsident Mohamed Mahathir deklarierte damals die Asian Value Democracy, also die Demokratie mit asiatischen Werten. Er und zahlreiche Nachahmer behaupteten, Menschenrechte seien in Asien anders gelagert. Man könne nicht einfach die westlichen Werte übernehmen. Schauen wir uns aber die 30 Artikel der Menschenrechtserklärung an, müssen wir feststellen, da gibt es kaum etwas, das in Asien anders gültig sein sollte als in Europa, Amerika oder Afrika. Umstritten könnte allenfalls Artikel 17 sein, aus sozialistischer Perspektive. Jeder oder jede hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben. In einer sozialistischen Gesellschaft hat im Idealfall ja niemand Eigentum. Das wird aber mit dem Zusatz in Gemeinschaft wieder entkräftet. Wir müssen denn auch sehen, die sozialistische Sowjetunion hat sich zwar bei der Erklärung 1948 der Stimme enthalten, bei der Gestaltung des Textes war sie von Anfang an dabei.
Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist 70 Jahre nach deren Verabschiedung also immer noch ein modernes Werk. Gibt es denn auch Elemente, die aus heutiger Sicht fehlen?
Sicher. Es gibt auch Ergänzungen. So wurde zum Beispiel vor 8 Jahren noch das Recht auf Wasser durch die UNO als Menschenrecht deklariert. Was fehlt, sind ökologische Grundsätze, die ja eigentlich eng mit Menschenrechten zusammenhängen. Umweltschutz ist ja auch Menschenschutz. Immerhin wurden ökologische Grundsätze nun in die Entwicklungsziele der UNO aufgenommen. Sie sind sehr wichtig in der sogenannten Agenda 2030, die neben der Menschenrechtserklärung wohl im Moment das bedeutendste Werk der UNO ist. Allerdings, trotz großer Bedeutung, fehlt beiden Werken eine gewisse Verbindlichkeit. Das heißt, sie wurden zwar alle von fast allen Staaten unterschrieben, aber wie die Staaten dann konkret damit umgehen, bleibt offen. Und das lässt natürlich noch immer viel zu wünschen übrig.
Die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zum Nachlesen gibt es auch unter info.rabe.ch. Und bevor wir über zwei konkrete Beispiele des aktuellen Kampfes für Menschenrechte sprechen, gibt's Musik von Jane und ihrem Song Makeba, welcher der südafrikanischen Sängerin und Menschenrechtsaktivistin Miriam Makeba gewidmet ist.
Of a thousand more. Ooh, makeba, makeba.
Rabe Info.
Wird Ihr Fall zum Präzedenzfall? Annie Lanz stand am vergangenen Donnerstag in Brieg vor Gericht. Sie hatte einen schwerkranken geflüchteten Mann im Auto von Italien in die Schweiz geholt. Der Afghane war zuvor als Dublin-Fall nach Mailand geflogen worden, obwohl mehrere Arztzeugnisse dringend von seiner Ausschaffung abrieten. Er überlebte mehrere Tage auf der Straße ohne warme Kleider bei Temperaturen um die minus 10 Grad, bevor Annie Lanz ihn mitnimmt. Vor Gericht argumentierte Lanz, sie habe aus moralischen Gründen gehandelt. Die Menschenrechte und das Recht auf Unversehrtheit seien höher zu gewichten als das Ausländerrecht. Heute Montag soll das Urteil bekannt werden. Ich habe mit Annie Lanz über den Fall des jungen Afghanen und über das Schweizer Asylsystem gesprochen. Annie Lanz setzt sich seit Jahrzehnten für Geflüchtete ein. Früher war sie Geschäftsführerin bei der Menschenrechtsorganisation Solidarité sans frontières. Heute besucht die 73-Jährige unter anderem Menschen, die in Basel in Ausschaffungshaft sitzen. Dort trifft sie im vergangenen Januar auch zum ersten Mal den jungen Afghanen, welcher von den Medien im Nachhinein den Übernamen Tom bekommt.
Er wirkte so desorientiert und also auch an seinem Blick habe ich das gesehen. Das ist schwierig zu beschreiben, aber er hatte auch eine Narbe an der Kehle, die eine relativ junge Narbe, und er deutete an, dass er nicht schlafen kann und immer Kopfweh habe. So.
Annie Lanz nimmt Kontakt auf zu Schwester und zum Schwager von Tom, welche ebenfalls in der Schweiz leben. Von ihnen erfährt sie, dass Tom immer wieder in der Klinik war und dass es ihm nur dann einigermaßen gut gehe, wenn er bei seiner Schwester leben konnte. Toms Vater war von den Taliban ermordet worden. Seine Frau und sein Kind kamen bei einem Bombenangriff ums Leben. Lanz erhält die Telefonnummer von Toms Anwältin.
Ich habe dort angerufen und dann habe ich eben erfahren, dass er schon etwa 10 Arztberichte hat. Er war schon 4 in der Klinik innerhalb von wenigen Monaten. Er hat ganz viele Selbstmordversuche gemacht. Und die Ärzte haben immer gesagt, man darf ihn ja nicht ausschaffen.
Anders sieht dies das Staatssekretariat für Migration, SEM, welches für das Asylverfahren zuständig ist. Tom sei ein Dublin-Fall, das heißt, er müsse zurück nach Italien, weil er dort bereits registriert sei. Dass er dringend psychotherapeutische Behandlung braucht und er bei seiner Schwester am besten aufgehoben sei, ist für diesen Entscheid irrelevant. Tom wird per Flugzeug nach Mailand gebracht.
Nach den Erzählungen wurde er in ein Asylcamp gebracht. Die Schweizer Behörde hat immer behauptet, er hat schon ein Asylgesuch gestellt. Aber das war offensichtlich nicht so registriert. Im Camp wurde er deshalb wieder sofort weggewiesen. Es war sehr kalt in jener Zeit und er ist so auf der Straße gelandet. Er versuchte dann wieder in die Schweiz zurückzureisen. Ein Passant hat ihm Geld gegeben. Und in Domodossola ist er aus dem Zug geholt worden von der Grenzpolizei. Und dort ist er dann hängen geblieben im Freien etwa 3 Nächte und 3 Tage bei gut 10 Grad minus Temperaturen. Und sein Gepäck war unterdessen auch verloren gegangen, also schon im Flughafen. Er hatte keine warmen Kleider bei sich, seine Papiere waren nicht da, er hatte überhaupt nichts.
Als Anni Lanz von Toms Schwester erfuhr, dass er kein Obdach habe, fährt sie kurzerhand los nach Italien, um ihn zu suchen. Sie findet ihn am Bahnhof in Domodossola, unterkühlt und übersät mit Frostbeulen.
Zuerst, als ich hingefahren bin, wusste ich gar nicht, ob ich ihn je noch treffen werde am Bahnhof Domodossola. Ich habe davon erst am Abend vorher erfahren. Ich wusste nicht, in welche Situation ich mich begebe und was ich dann machen werde. Das war alles ungewiss. Und als ich ihn dann sah, sah ich keine Alternative für ihn. Ich konnte ihn auch nicht in einem Hotel unterbringen. Die nehmen keine Menschen ohne Ausweis. Es ist ja schwer strafbar auch in Italien. Und dann haben wir entschieden, ihn zurückzunehmen in die Schweiz und ihn zur Schwester zu bringen.
Das Auto von Anni Lanz wird bei Gondo von der Grenzpolizei gestoppt. Der junge Afghane wird zurückgebracht nach Domodossola. Sie erhält eine Geldstrafe wegen Erleichterung der rechtswidrigen Einreise. Ein Entscheid, gegen welchen sie ihre Kurs einlegt.
Es ist ja nicht eine wahnsinnig große Buße, aber ich finde es grundsätzlich nicht richtig, dass das bestraft wird, weil diese Ausschaffung hätte nicht gemacht werden dürfen. Es gibt übrigens viele Ausschaffungen im Dublin-System, die empörend sind, und mit dem Einspruch will ich mich auch öffentlich zur Wehr setzen gegen diese Art von Politik.
Dass der junge Mann aus Afghanistan nie als Dublin-Fall hätte abgeschoben werden sollen, dieser Meinung sind mittlerweile auch die Behörden. Das Amt für Migration des Kantons Basel-Land, welches die Ausschaffung vollzog, entschuldigte sich im Nachhinein. Es bekennt, dass man Tom in seinem Zustand nicht hätte nach Italien bringen dürfen.
Ich habe dann eine Aufsichtsbeschwerde geschrieben und das Ganze geschildert. Und daraufhin bin ich dann vom Generalsekretär des Polizeidepartements eingeladen worden. Und der hat gesagt, es tut ihm sehr leid, diese Ausschaffung hätte nicht stattfinden sollen. So, das ist dann erst später gekommen, diese Einsicht.
Letzten Donnerstag fand nun vor dem Bezirksgericht in Brieg der Prozess gegen Anni Lanz statt, wegen Erleichterung der rechtswidrigen Einreise. Gut 40 solidarische Menschen fanden sich im Saal ein, um der Verhandlung beizuwohnen.
Es war eigentlich eine sehr angenehme Atmosphäre. Und auch der Anwalt hat nichts gegen meine Aktivitäten, nur dass sie strafbar sind. Und deshalb hält er an der Strafe fest. Und der Richter hat befragt auf eine angenehme Weise. Nachher hat mein Anwalt, der Guido Erler, ein sehr langes, ausführliches Plädoyer gehalten. Der Richter hat ihn nicht abgeklemmt und am Schluss wusste der Richter, er konnte sich nicht zu einem Urteil durchringen, er brauchte noch Bedenkzeit.
Heute Montag, am Internationalen Tag der Menschenrechte, soll das Urteil gegen Anni Lanz bekannt gegeben werden. Ein Urteil, welches wegweisend sein könnte. Sollen Menschen, welche uneigennützig und ohne finanzielle Vorteile jemandem geholfen haben, bestraft werden?
Ja, die Menschenrechte. Also auf die habe ich mich natürlich auch berufen. Bei meinem Vorgehen, ich wusste schon, dass ich gegen einen Artikel im Ausländergesetz verstoßen habe, Aber ich habe mich auf übergeordnetes Recht berufen, also dass es beispielsweise, dass es nicht zugeht, dass man Leute in so unmenschliche Situationen ausschafft. Ich denke, es ist auch ein Grundsatz, dass man Menschen in Not helfen soll. Es ist nicht so, dass es mich einschüchtert oder dass ich Angst gehabt habe, sondern ich bin wirklich gespannt, wie das herauskommt. Es geht wirklich auch um diese skrupellose Abschiebepolitik und wie weit können wir uns Asylaktivistinnen noch wehren.
Das sagt Anni Land. Sie stand am letzten Donnerstag in Brieg vor Gericht, weil sie einen schwerkranken Geflüchteten aus Afghanistan mit dem Auto über die Grenze gefahren hat.
Rabe Info.
Seit Anfang Jahr sind im Mittelmeer bereits über 2000 Menschen ertrunken. Damit ist die Zahl im Vergleich zu den vergangenen Jahren zwar gesunken, aber immer noch außergewöhnlich hoch. Mit ein Grund dafür ist die Tatsache, dass das bekannte Seenotrettungsschiff, die Aquarius, seit 2 Monaten nicht mehr in See stechen darf. Das Schiff wurde in der Vergangenheit immer wieder zur Zielscheibe einer skrupellosen Kampagne, geführt von der italienischen Regierung gemeinsam mit anderen europäischen Staaten. Nun haben die beiden Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee beschlossen, die Such- und Rettungseinsätze mit der Aquarius zu beenden. Salim Staubli berichtet.
Seit Beginn ihrer Such- und Rettungseinsätze im Februar 2016 hat die Aquarius fast 30.000 Menschen aus internationalen Gewässern zwischen Libyen, Italien und Malta gerettet. Obwohl die Aquarius stets mit den Behörden zusammenarbeitete, wurde dem Schiff aus politischen Gründen im Laufe des Jahres gleich 2x die Registrierung entzogen. Außerdem wird den beiden betreibenden Hilfsorganisationen vorgeworfen, in kriminelle Aktivitäten verwickelt gewesen zu sein. Die monatelang anhaltenden Angriffe durch Politikerinnen und Politiker haben die Arbeit der beiden Hilfsorganisationen nicht nur verleumdet, sondern auch effektiv behindert. Wie es so weit kommen konnte, erklärte mir Sibyl Berger von Ärzte ohne Grenzen im Interview.
Ja, wir wurden in den letzten paar Monaten, eigentlich schon seit 1,5 Jahren, zunehmend behindert in unseren Such- und Rettungsaktivitäten im Mittelmeer. Es war uns nicht mehr möglich, in Häfen einzulaufen. Es wurde eine Schmutzkampagne gegen uns gefahren. Wir wurden verschiedensten Vergehen beschuldigt. So weit, dass wir heute nicht mehr sehen, wie wir effektiv Menschenleben retten können mit der Aquarius.
Nun liegt die Aquarius ja seit 2 Monaten in Marseille vor Anker, weil die italienische Regierung ihr bereits 2x die Registrierung entzogen hat. Was für eine Art von politischer Kampagne ist das, welche die italienische Regierung hier fährt und wie begründet sie das?
Ja, es ist nicht so, dass die italienische Regierung uns die Flagge entzogen hatte, sondern dass es verschiedentlich Druck gab auf die Länder, deren Flagge wir hatten. Also wir hatten fuhren zuerst unter der Flagge Gibraltars und als die uns entzogen wurde unter der Flagge Panamas. Und da wissen wir, dass es Druck gab von der italienischen Regierung auf Panama, uns diese Flagge zu entziehen.
Aber es ist klar eine politisch motivierte Kampagne seitens Italiens, also seitens der populistischen Regierung.
Ja, es wurde klar Druck gemacht von Italien auf Panama, uns diese Flagge zu entziehen. Aber es begrenzt sich natürlich nicht alleine auf Italien, sondern es ist so, dass es, obwohl wir uns immer in Absprache mit der italienischen Seenotrettung verhalten haben, in unseren Seenotrettungen gab es natürlich auch in anderen europäischen Ländern, wurde diese Seenotrettung nicht positiv gesehen.
Wie bereits vorhin erwähnt, kann das Rettungsschiff Aquarius seit 2 Monaten nicht mehr ihren Rettungs- und Suchaktivitäten im Mittelmeer nachgehen. Was bedeutet das konkret für die Situation auf dem Mittelmeer, wenn ein solches Rettungsschiff nicht mehr auslaufen kann?
Ja, die Situation hat sich enorm verändert auf dem Mittelmeer nur vor 2 Jahren. Damals gab es verschiedenste Rettungsboote und es war auch immer so, dass nur circa 1/3 der geretteten Menschen auch vor 2 Jahren nur von privaten oder zivilen Rettungsbooten gerettet wurde. Und ein Großteil der Menschen wurde von Marineschiffen oder Handelsschiffen gerettet. Und heute ist es so, dass es für alle Boote sehr schwierig ist, Flüchtlinge aufzunehmen und dann auch wieder vor allem einen Hafen zu finden, wo diese Menschen an Land gehen können. Für die Menschen bedeutet das, dass die Reise über das Mittelmeer nun nochmals viel gefährlicher geworden ist. Und das bedeutet mehr Menschen, die im Mittelmeer ertrinken.
Gefährlich ist es für die Flüchtenden ja vor allem gleich zu Beginn ihrer Reise, also vor der libyschen Küste jetzt konkret. Dort wartet ja in der Regel inzwischen an vielen Stellen die Küstenwache auf sie. Wurden diese Aktivitäten der libyschen Küstenwache denn noch verstärkt während den letzten Monaten und Jahren?
Ja, also wir wissen, dass dieses Jahr bereits 14.000 Menschen vor der libyschen Küste aufgegriffen wurden und nach Libyen zurückgebracht wurden in Internierungslager, wo ihnen Sklaverei und auch Misshandlungen drohen. Das sind international bekannte Fakten, dass das wirklich unzumutbare Zustände sind, wo die Menschen enorm schlecht behandelt werden. Das ist auch mit ein Grund, wieso die Menschen probieren, über das Mittelmeer zu flüchten. Einer der größten Fluchtursachen ist auch für Menschen, die bereits in Libyen sind, den Zuständen in Libyen selbst zu entkommen. Und deshalb steigen sie in ein Rettungsboot, obwohl inzwischen die Sterblichkeitsrate dermaßen hoch ist. Also man schätzt, das UNHCR, also das UNO-Flüchtlingshilfswerk, schätzt, dass jeder Fünfte, der zurzeit die Überfahrt wagt, im Meer stirbt.
Laut SOS Mediterranee sollen nun alle Möglichkeiten für die Beschaffung eines neuen Schiffs ausgelotet werden. Das teilten sie so in Berlin mit. Gibt es da bereits konkrete Ideen, wie das zustande kommen könnte?
Also für SOS Mediterranee kann ich natürlich nicht sprechen. Wir von Ärzte ohne Grenzen sind auch dabei, verschiedenste Möglichkeiten zu analysieren. Wir wollen weiterhin, die Notlage im Mittelmeer ist dermaßen groß, dass wir natürlich gerne helfen würden. Das ist gemäß unserem humanitären Auftrag, versuchen wir dort zu helfen, wo die Menschenleben am meisten gefährdet sind. Das ist im Mittelmeer gegeben. Im Moment können wir aber noch nicht abschätzen, wie das uns möglich ist. Wonach wir Ausschau halten, ist eine tragfähige Lösung. Das heißt, wir müssten ein Schiff finden mit einer Flagge, die es uns erlaubt, längerfristig politischem Druck standzuhalten und wirklich effektiv Menschen retten zu können.
Wie wichtig ist es denn neben dem, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, dass auch andere Länder, die Mitglied sind in der Europäischen Union oder eben auch nicht, also so wie die Schweiz, jetzt politischen Druck machen oder Interesse daran zeigen, dass es wieder ein solches Rettungsschiff gibt im Mittelmeer?
Also wichtig in erster Linie wäre natürlich, dass die Staaten selber die Seenotrettung wieder in die Hand nehmen. Dass es überhaupt private Seenotretter gibt, ist nur aus einer Lücke heraus entstanden. Und es ist eigentlich nicht die Aufgabe von privaten Organisationen. Es bräuchte eine Lösung, eine politische Gesamtlösung. Und nicht die Lösung ist nicht die Boote der Hilfswerke, sondern es bräuchte eine Vision, eine politische Lösung für diese Menschen.
Das sagt Sibyl Berger, sie ist Delegierte von Ärzte ohne Grenzen. Weitere Informationen zu den Einsätzen der Aquarius und der aktuellen Situation gibt es unter msf.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Montag, den 10. Dezember. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über ein alternatives Wohnprojekt. Beigetragen zum heutigen Info haben Salim Staubli und Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, ihr zugelassen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.